Herr Filber, zu Ihrer Ausführung, und Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es ja, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es da möglicherweise dass es eine gute Gelegenheit wäre, mit Herrn Altvater darüber zu diskutieren, nämlich die Frage, ist Ihr Modell der Gemeinwohlökonomie überhaupt eine Marktwirtschaft noch? Sie haben gesagt, eine kooperative Marktwirtschaft, aber mit einer Marktwirtschaft, wie sie etwa einem Adam Smith vorgeschwebt hat oder wie ausgearbeitet wurde im 18. Jahrhundert, hat sie wohl nichts mehr zu tun.
Nö, weil eben die beiden Grund Parameter einer Marktwirtschaft, das Gewinnstreben der Unternehmen in der Bedeutung, dass der unternehmerische Erfolg im Gewinnstreben gemessen wird, würde abgelöst durch die Rückbindung der Wirtschaft an ihr eigentliches Ziel. Das würde ich vielleicht ganz kurz verbildlichen. Die monetären Indikatoren sind ja entstanden zu einer Zeit als Nutzwerte, die erzeugt wurden. In der Wirtschaft geht es ursprünglich eigentlich um Nutzwerte. Es geht um Nahrung, Kleidung, Wohnung und alles, was wir brauchen. Die wurden irgendwann einmal in monetäre Werte übersetzt. Das war das Geld. Das war möglicherweise ein sinnvoller Schritt, um Wirtschaft komplexer und auch international zu organisieren. Aber der große Fehler war dann, auch den Erfolg dieses Systems im monetären Indikator zu messen, anstatt wieder hier den Schritt zurückzugehen und den Erfolg der Wirtschaft wieder im Nutzwert zu messen. Und diesen Fehler hat auch Adam Smith mitgemacht. Und das Zweite ist eben die Konkurrenz. Es wird nicht der belohnt, der sich in der Konkurrenz gegen die anderen durchsetzt, sondern es wird Solidarität und Kooperation belohnt. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis von Marktwirtschaft als das von Adam Smith. Ein Satz noch. Manche sehen Markt als in einer ganz bestimmten Weise definiert an und deshalb gibt es nur ein Für- oder gegen Marktwirtschaft. Aber wenn man sich von allen Bedeutungen, die Marktwirtschaft haben kann, löst und einfach den Markt als einen Begegnungsraum von Wirtschaftsakteuren, auf dem sie wirtschaftliche Beziehungen pflegen, betrachtet, dann hängt es entscheidend davon ab, wie sie sich begegnen und welche Beziehungen sie pflegen. Und die können eben kapitalistisch und inhuman sein oder sie können kooperativ und menschlich sein.
Eine Überlegung des ursprünglichen Konzepts der Marktwirtschaft bei Adam Smith und bei anderen auch, war ja, dass aus dem Eigennutz gewissermaßen über einen Umweg ein Nutzen für die Allgemeinheit erzielt wird. Also erst wenn der Unternehmer durch Eigeninteresse motiviert ist, kann ein Überschuss produziert werden, vor dem dann die Allgemeinheit profitieren kann. Darauf baut dann bis zum gewissen Grad auch in politischer Hinsicht die Idee der sozialen Marktwirtschaft auf, dass nämlich zunächst einmal Gewinne erzielt werden müssen mit Hilfe des Kapitalismus, der dann politisch umverteilt werden kann, sodass ein gesellschaftlicher Ausgleich geschaffen werden kann. Würden Sie sich von diesem Modell auch der sozialen Marktwirtschaft verabschieden?
Hier ist es das Allernötigste, das um 180 Grad umzudrehen. Zunächst muss man diese metaphysische Gemeinwohlfiktion der systemischen Belohnung von Egoismus entmythifizieren und entzaubern. Dieses Wort kommt von Peter Ulrich, das ist ein Schweizer Wirtschaftsethiker, ich finde, der hat das sehr schön getroffen. Nämlich die Annahme, wenn jeder auf sich selber schaut, ist für alle gesorgt. Das ist ein ganz, ganz großer Mythos, nämlich je mehr Menschen vorrangig oder nur ausschließlich auf sich selber schauen, desto weniger Menschen ist gesorgt. Das ist der große Irrglaube und der beruht auf dem sozialdarwinistischen Menschenbild. Also legitimiert wird es ja damit, dass das der Menschennatur entspräche, dass wir in unseren Genen auf Egoismus und Konkurrenz programmiert seien. Nur dafür gibt es eben überhaupt keine wissenschaftlichen Belege, sondern alle, auch jetzt gerade jüngsten zeitgenössischen, nicht nur sozialwissenschaftlichen, sondern vor allem naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass der Mensch, wenn zu irgendetwas prädestiniert ist, dann ist es eher dann ist er ein Sozialwesen, dann ist er auf gelingende Beziehung angewiesen. Es gibt nicht einmal so etwas wie einen Überlebenstrieb in der Bedeutung, dass Menschen, wenn sie isoliert sind von sozialen Beziehungen, verzichten sie freiwillig aufs Essen, obwohl es Essen gäbe und sie sterben lieber. Das heißt, diese Annahme vom egoistischen Menschen ist wissenschaftlich nicht haltbar und von dem werden wir auch mit sehr schönen wirtshaustischtauglichen Foldern einladen, sich zu lösen, dass die Kooperation uns eigentlich viel mehr voranbringt. Und dass die Belohnung, der letzte Satz, aber der ist wichtig, dass die systemische Belohnung des Egoismus ja nicht zu einem großen Wohlstandshaufen, der dann so verteilt wird, dass alle genug haben. Es kann nur verteilt werden, was zuvor erarbeitet wurde. Das ist genau die Fiktion, also genau der Mythos dessen. Sondern der führt dazu, dass die Egoisten dann auch im politischen System so egoistisch werden, dass sie das demokratische System kaputt machen. Und da, ich denke, das ist genau die Situation, in der wir sind. Wenn wir haben den Egoismus jetzt jahrzehntelang systemisch belohnt und dürfen uns jetzt nicht wundern, dass die mächtigsten Interessen, also die systemrelevanten Banken, die mächtigsten Industriebranchen, über ihre Interessensvertretungen das politische und demokratische System so gekapert haben, dass wir auch mittlerweile keine Demokratie mehr haben. Das ist sozusagen das Endergebnis dieser Strategie über die Entfesselung des Eigennutzstrebens der Einzelnen, sich das größtmögliche Wohl für alle zu erhoffen.
Herr Altvater, Ihr Buch heißt Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Richtet sich Ihre Kritik gegen den Kapitalismus an sich, also gegen jede Form des Kapitalismus oder nur eben gegen die derzeit bestehende Form des Kapitalismus?
Ja, vor allen Dingen natürlich gegen die gegenwärtige Form des Kapitalismus, denn es macht ja wenig Sinn, sich gegen einen Kapitalismus zu wenden, der im 18. Jahrhundert oder vielleicht schon früher im 13. Jahrhundert in Italien existierte und heute gar nicht mehr da ist. Kapitalismus ist ja bekanntlich eine sehr wandlungsreiche Gesellschaftsformation und das ist die Bedingung dafür, dass er überhaupt noch existiert. Der real existierende Sozialismus war es offenbar nicht und ist untergegangen. Und der Kapitalismus verändert sich. Das ist der Prozess, der von Josef Schumpeter ja als die schöpferische Zerstörung bezeichnet worden ist. Entschuldigung, als die schöpferische Zerstörung bezeichnet worden ist. Kapitalismus ist zerstörerisch, aber dabei gleichzeitig schöpferisch. Er zieht sich also sozusagen immer am eigenen Schopf wieder aus dem Sumpf, den er dauernd produziert, wieder hinaus. Aber vielleicht eine Bemerkung noch zu Christian Felber. Ich teile vieles, was du an Ideen geäußert hast, vor allen Dingen den normativen Teil. Ich bin auch damit einverstanden und finde auch eine Gesellschaft lebenswerter, in der Kooperation herrscht und nicht eben die harte, bittere und manchmal auch zerstörerische und mörderische Konkurrenz. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, sehen, dass hier gesellschaftliche Formen auch historisch entstanden sind, wo wir uns nicht einfach nur daneben stellen können, sondern wir sind mittendrin und können zwar in anderen Dimensionen versuchen zu denken und das müssen wir auch irgendwie tun, aber wir müssen dann gleichzeitig wissen, dass man dies erkämpfen muss. Und dann stellt sich die nächste Frage, wie soll denn dieser Kampf aussehen, damit Gemeinwohl nicht auf diese freundliche Weise, wenn das möglich wäre, wäre es ja wunderbar, sondern damit das Gemeinwohl sich also durchsetzen kann, zum Prinzip werden würde, zum Staatsziel beispielsweise. Du hast immer von dem Leitstern gesprochen, aber wir brauchen Staatsziele, wir brauchen Ziele von den Organisationen, die den Staat in Anführungszeichen tragen, Parteien und dergleichen mehr, Gewerkschaften, soziale Bewegungen und da muss man also diese Sache sehen. Und noch eine letzte Bemerkung mit dem Geld und den Werten. Das Problem besteht darin, in einer kapitalistischen Gesellschaft, und wir leben nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft, gleichgültig, wie wir diesem Kapitalismus einen Vornamen geben, finanzgetriebener, fordistischer, moderner, postmoderner oder was wir immer auch für einen Kapitalismus, es ist Kapitalismus. Und darin ist eines zentral. In der Produktion werden Gebrauchswerte und werden Tauschwerte hergestellt. Und da können wir nicht jetzt die Tauschwerte gegen die Gebrauchswerte ausspielen. Es ist klar, wenn Gebrauchswerte zum Markte getragen werden, dann werden sie Tauschwerte, ob wir wollen oder nicht. Und dann haben wir immer das Geld im Spiel, ob wir wollen oder nicht. Und dann haben wir immer auch die Verselbstständigung des Geldes als große Gefahr im Spiel, ob wir wollen oder nicht. Und da muss man also wirklich an die Ordnungsfundamente auch herangehen und die in unser Denken mit einbeziehen, auch in unser strategisches Denken, damit wir wirklich Veränderungen herbeiführen können.
Und Sie darauf antworten vielleicht?
Ich glaube, da sollte ich noch zwei Sätze dazu sagen. Ja. Freundlich Ist ja nicht schlecht, oder? Ich sehe natürlich die Machtverhältnisse in der Gesellschaft genauso wie du. Ich sehe auch den Widerstand. Ich sehe aber auch eine sehr, sehr große Bereitschaft, sich zu verwandeln in der Unternehmenslandschaft. Und ich sehe hier das Potenzial einer breiten sozialen Bewegung, die nach einem Jahr jetzt als Keim gesprossen ist. Und die nächsten Jahre werden zeigen, ob sie zu einer breiten sozialen Bewegung werden kann, die selbstverständlich auch Gewerkschaften, Gemeinden, es stehen die ersten Gemeinden Schlange, die zur Gemeinwohlgemeinde werden wollen. Die wollen dann diejenigen Unternehmen belohnen, die sich, Feldkirch, ist jemand hier aus dem Gemeinderat? Paradigmenwechsel hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. Und meine Vermutung ist, wenn über eine Gruppe von Pionieren, die jetzt schon sehr mächtig angeschwollen ist, vielleicht dann doch ein Zugzwang auf die anderen Akteure und Akteurinnen entsteht, sodass sie sich rechtfertigen müssten, wenn sie keine Gemeinwohlbilanz erstellen, dann könnten wir es vielleicht doch schaffen, da eine so starke soziale Bewegung aufzubauen, dass Freundlichkeit dann schlussendlich doch zum Ziel führt. Als erste Antwort, da wird sicher noch mehr von dir kommen. Und zur Verselbstständigung des Geldes, ja, also wenn Geld nicht nur als Tauschmittel verwendet wird, sondern auch als Erfolgsindikator, dann verselbstständigt sich es total. Ich würde sogar verstärken, ich sehe derzeit einen monetären Totalitarismus in dem Sinne, dass es ein höchstes Ziel gibt, dem sich tendenziell alle anderen Ziele unterwerfen müssen. Das ist Totalitarismus. Die in den größeren Unternehmen arbeiten, haben mir das erzählt und deshalb bezeichne ich das so. Und deshalb ist ja der wichtigste Kunstgriff der Gemeinwohlökonomie, Geld auf wenige seiner Funktionen zu beschränken und den Erfolg in der Wirtschaft eben nicht mehr monetär zu messen, sondern wieder damit zu messen, worum es eigentlich geht.
Ja, aber das ist nur eine Frage des Messens und es müsste ja eigentlich das in Angriff genommen werden, was da gemessen wird. Und das ist eine gesellschaftliche Veränderung. Nur Indikatoren auszutauschen, das ist ein relativ einfaches Spiel. Darum haben sich also jetzt viele Kommissionen gekümmert. Die ganze Wachstums- und Glücksdebatte, auf die du ja zum Teil hingewiesen hast, besteht daraus, neue Indikatoren zu finden, neue Maßzahlen zu finden, wie man also von der rein quantitativen Bruttoinlandsprodukts- oder Sozialproduktsberechnung wegkommen kann, weil das zu wenig aussagt. Das ist völlig richtig, aber das ist also ein Mainstream. Das ist absolut nichts Alternatives. Da rennt man offene Türen ein, selbst bei den Nationalökonomen, die du also so kritisiert hast. Ich finde das ja richtig, dass du das getan hast. Ich kritisiere sie auch. Nicht, aber selbst die sind inzwischen so weit, dass sie also dies also mit Leichtigkeit akzeptieren könnten.
Dann ist ja das Gemeinwohlprodukt nur noch eine Frage der Zeit. Und die Strategie ist ja, dass über diesen Weg, wo ganz, ganz, ganz viele mitkönnen, nämlich dass sie ihren betriebswirtschaftlichen Erfolg in der Gemeinwohlbilanz vorrangig messen und den volkswirtschaftlichen Erfolg im Gemeinwohlprodukt, dass sie dann miterkennen aufgrund der Gesamtanalyse dieses Systems, dass auch es gar keine Kapitaleinkommen mehr geben soll. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das wäre dann sozusagen auch wieder ein Teil der Antwort, wie aus einer kapitalistischen Marktwirtschaft, wo es Kapitaleinkommen gibt, eine kooperative Gemeinwohlmarktwirtschaft mehr geben kann, wo es keine Kapitaleinkommen mehr gibt. Also mit dem Locken des Wesentlichsten kann man dann auch Bewusstsein für Dinge schaffen, für die heute Bewusstsein zu schaffen, als ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Ja, das trifft sich mit dem, was ich ja gesagt hatte in meinem Vortrag. Du warst leider nicht dabei, wo ich eben sehr stark auf die Genossenschaften eingegangen bin und gezeigt habe, dass diese tatsächlich eine immer wachsende Bedeutung einnehmen, als Kinder der Not zum Teil, gegen die Krise.
Demokratische Bank?
Wie?
Demokratische Bank? Ist eine Genossenschaftsbank?
Naja, das ist die große Frage, ob man mit den Genossenschaften im Finanzsektor beginnen sollte. Ich hatte vorhin gesagt, dass diese Genossenschaften im Finanzsektor in Deutschland beispielsweise sehr erfolgreich sind. Und das genossenschaftliche Finanzsystem in Deutschland ist sogar, ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, kurz vor Weihnachten von den Rating Agencies hochgestuft worden im Rating und nicht abgestuft worden, was Österreich passiert ist, aber die deutschen Genossenschaftsbanken, die sind hochgestuft worden. Nehmt euch am Beispiel daran. Nicht, wenn man überhaupt diese Rating Agencies akzeptieren will. Ich würde das nicht tun. Deswegen war das auch eher ein Witz, was ich jetzt gerade gemacht habe. Auf der anderen Seite sollte es aber zeigen, dass Genossenschaftsbanken natürlich auch erfolgreich sein können, auch im ökonomischen Sinne und anderen Prinzipien natürlich folgen. Sie sind natürlich nicht nur kapitalbasiert, das sind sie auch, aber sie sind auch arbeitsbasiert, denn da bestimmen die Genossinnen und Genossen bestimmen da über die Geschäftspolitik mit. Und das ist natürlich ein großer Vorzug gegenüber den rein kapitalbasierten Banken, gerade dann, wenn diese anfangen, Investmentbanking zum Hauptgeschäftszweig zu gestalten.
Und das greift wieder nahtlos in die Gemeinwohlbilanz über, weil die Gemeinwohlbilanz belohnt ja die demokratische Organisation von Unternehmen. Dadurch haben Genossenschaften einen Startvorteil. Wenn man will, ist die Gemeinwohlbilanz eine böse Wettbewerbsverzerrung zugunsten von Familienbetrieben und Genossenschaften und zu Lasten von transnationalen börsennotierten Aktiengesellschaften.
Vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Nachdem wir jetzt in einer kapitalistisch geprägten Marktwirtschaft leben, werden ja Änderungen auch nur in diesem System möglich sein. Welche Rolle kommt denn da allenfalls dem Konsumenten zu der? Es gibt ja die Konzepte, die sagen, und es würde schon entsprechende Tendenzen geben, dass durch den Druck der Konsumenten auf die Unternehmer solche Gemeinwohl eher gemeinwohlorientierte Produkte auf den Markt zu bringen, ein Druck entsteht auf die Unternehmer und sich gewissermaßen innerhalb der Marktgesellschaft dann eine Transformation abspielt. Halten Sie das für irgendwie realistisch oder setzen Sie mehr auf politische Maßnahmen?
Im entscheidenden Zielkonflikt, ob wir die Demokratie auf den Markt verlagern und die Gesetze über die Konsumentscheidungen machen lassen, bin ich natürlich gegen die Konsumentinnendemokratie, genauso wie gegen die Aktionärsdemokratie und für die politische Demokratie, dass die Gesetze über das demokratische System gemacht werden, weil dann können wir eben nicht entscheiden, was wir kaufen im Supermarkt, sondern was dort angeboten wird. Das ist der große Unterschied. Aber es ist trotzdem kein Widerspruch. Und so wie man in jeder Rolle, die man dieser Gesellschaft spielt, ein gewisses Maß an Mitverantwortung trägt, wie diese Gesellschaft in Summe ausgestaltet ist, kann man eben auch in der Rolle als Konsument und Konsumentin, wenn auch die Rolle des Citoyens und der Citoyenne wichtiger ist als die der Konsumentin und des Konsumenten, kann man dort auch Mitverantwortung übernehmen, indem man ethische Produkte kauft, indem man die Unternehmen fragt, das ist ein super Beitrag. Erstellen Sie schon die Gemeinwohlbilanz? Nicht? Schauen Sie mal, das ist ganz was Tolles. Und wenn bei der Nachfrage, was Sie haben sich das nicht angeschaut, da gibt es noch ein anderes Unternehmen, das verkauft das Gleiche wie Sie, die haben jetzt schon die Gemeinwohlbilanz. Das sind natürlich schon Möglichkeiten. Ich habe selbst immer kritisiert, den Konsumentinnen fehlen derzeit Information, Zeit und Geld, um ethisch zu konsumieren. Die allermeisten Produkte erzählen uns ja überhaupt nichts darüber, wie sie zustande gekommen sind und wie die Erträge verteilt werden, die dann der Erlöse, die sie bringen. Das steht ja nirgends drauf auf dem Produkt und das würde die Gemeinwohlbilanz sichtbar machen, das Erste. Zeit, ja. Jetzt fehlt den allermeisten Menschen, die haben andere Sorgen, als ethisch zu konsumieren. Das ist mir bewusst. In der Endausbaustufe würde Gemeinwohlökonomie die Regelarbeitszeit so verringern, dass wir dann für andere Lebensinhalte und Aufmerksamkeiten dann mehr Zeit zur Verfügung haben. Und das Wichtigste, das Geld. Ich glaube, die höheren Preise der ethischen Produkte ist der wichtigste Grund, warum heute die ethischen Produkte einen so geringen Marktanteil haben. Und deshalb ist eben hier ein ganz wichtiges Ziel, dass wir gemeinsam als Citoyens und Citoyens, als Demokraten und Demokratinnen fordern, dass die Marktwirtschaft so wirken soll, dass die ethischen Anbieter am Markt bleiben können, weil ihre Produkte billiger sind als die der unethischen Anbieter.
Ja, da wäre natürlich sehr viel zu tun. Also wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte erzeugt werden heutzutage, nicht mit Pestizideinsatz in großem Umfang, großplantagenförmig, die immer auch bedeutend, dass Kleinbauern und kleinbäuerliche Kultur dann auch vernichtet wird, dass also die Artenvielfalt darunter leidet und eventuell sogar bis auf diese Monokultur reduziert wird. dann ist da natürlich viel mehr zu tun, als nur so eine Gemeinwohlbilanz aufzustellen. Da müssen auch wirklich Bewegungen sich dafür einsetzen, dass eben die pestizidorientierte Landwirtschaft eben da wegkommt davon. Da muss man sich anlegen mit den großen Saatgut- und Pestizidmultis in der Welt. Das sind die Machtfaktoren, die das immer wieder durchsetzen, auch gegenüber Regierungen durchsetzen. Und da reichen auch nicht so die Levels aus, sondern das muss dann auch genau kontrolliert werden. Aber nicht nur durch irgendeine neutrale Instanz, sondern müssen Leute vor Ort sich dafür einsetzen. Da muss gekämpft werden. Das ist das Problem. Deswegen finde ich das ein bisschen so, vielleicht sogar ein bisschen, ich benutze diesen Begriff ungern und ich meine ihn auch nicht böse. Ich finde es ein bisschen naiv, wie du das behandelst. Sondern man muss einfach wissen, dass hier auch ein Kampf tobt, sozusagen, um diese ökologische, soziale und so weiter Labeling von Produkten nicht, oder von Unternehmen.
Ja, ich will ja diesem Kampf nicht vollkommen ausweichen, aber in einem so ungleichen Kampf zwischen Saatgut und Pestizid, Multis und kleinen Biobauern muss man auch fragen, was ist die schlaueste Waffe? Und ich halte keinen Kleinbauernverband vom Kampf gegen den Saatgutmulti ab, aber vielleicht ist die schärfere Waffe, dass wir eben versuchen, über soziale Bewegungen, an denen sich immer mehr anschließen, dann eben ein Gesetz zu bekommen, wo der Bauer, der die Pestizidmittel oder das genetisch veränderte Saatgut verwendet, dadurch eine so schlechte Gemeinwohlbilanz bekommt, dass seine Produkte auf dem Markt doppelt so teuer sind wie die der Biobauern. Und diese Hoffnung teilt zumindest die Biobauern. In Bayern, wo sozusagen der bisher stärkste Staat der Gemeinwohlökonomie war, ist er von den Biobauernverbänden ausgegangen. Und das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass sie darin eine erfolgversprechende Strategie sehen. Aber ich leugne keinen Kampf. Ich halte niemanden von anderen Strategien ab. Und am Ende ist es eh immer eine Vielfalt von Strategien, die dann soziale Bewegungen zum Erfolg führen.
Ja, ich glaube, 10 nach 10 wäre Zeit, jetzt mal das Publikum mit einzubeziehen in die Diskussion. Gibt es Fragen, bitte? Bitte.
Ich habe so den Eindruck, dass Sie aus zwei verschiedenen Richtungen her argumentieren oder sprechen und es erscheint mir nun wirklich extrem attraktiv, wie Sie, Herr Felber, sozusagen die Möglichkeit von unten aufbauend irgendwelche Möglichkeiten schaffen, auch von Gemeinschaften, die sich gründen, die sich bis in Genossenschaften hinein bilden können. Aber gleichzeitig hat der Herr Altvater anfänglich sehr, sehr schön dargestellt, wie jetzt momentan die Gefahr eigentlich gelagert ist. Und das würde mich eigentlich interessieren, jetzt momentan da nochmal eine genauere Antwort zu bekommen. Sie haben ganz zu Recht ja auch von der Endlichkeit der Welt gesprochen. Früher war ja auch das Geld an Gegenwerte gebunden und in irgendeiner Weise gab es eine Übersichtlichkeit oder ein Maß. Das hat sich dann irgendwann mal verselbstständigt. Und jetzt als einfacher Mensch habe ich so den Eindruck, dass wir innerhalb Europas und darüber hinaus mit Geldmengen zu tun haben, die so abgehoben sind, dass die einzelnen Volkswirtschaften das ja auch gar nicht mehr wiederherstellen können. Also so ein kleines Desaster wie jetzt in Griechenland hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahrhunderten zum Krieg geführt oder zumindest zu irgendwelchen anderen Formen der Ausbeutung, Eigentumsbürgern und so weiter und so fort. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Möglichkeit aus diesem finanziellen Wahnsinn auszusteigen? Also wo wir von Hunderten, Tausenden von Milliarden sprechen, die ja die eigentlichen Ökonomien jetzt in einem übersichtlichen Maße für die Betroffenen gar nicht mehr zurückfahren können. Also diese Schuldnerüberleitung, die Sie da angesprochen haben, reicht ja vermutlich da nicht mehr ganz aus. Also derweil gehen ja Staaten in Afrika wie Ghana mit seinen immensen Goldvorräten, aber eben einem Minimum an Gewinn, was denen dort übrig bleibt, einfach vollkommen baden oder die gehen unter oder sterben dahin oder was auch immer.
Mhm. Ich hatte ja gesagt, dass also eines ganz klar ist, es müssen diese finanziellen Forderungen reduziert werden, das bedeutet, dass es einen Vermögensschnitt geben muss. Ohne den wird es nicht abgehen. Im Falle Griechenlands ist es ja gegenwärtig in der Diskussion und was man so in der Presse jetzt gerade in diesen Tagen mitbekommt, ist einfach ein mindestens 50-prozentiger Schuldenschnitt, das heißt eine Reduktion der Geldvermögen um 50%. Ohne dies wird es nicht gehen. Das ist eben eine der Folgen dieser Aufblähung der finanziellen Vermögen, die so viele Forderungen an das an die reale Produktion stellen, dass sie gar nicht mehr befriedigt werden kann. Oder aber, wenn sie dann befriedigt werden, eine solch immense Ausbeutung von Menschen und eine solche Naturzerstörung bedeuten oder aber eine solche Umverteilung auch von Naturreichtümern beinhalten würde, dass dies also zu großen Konflikten führen würde. Das große Problem besteht darin, dass die Verschuldung und daher auch die Kehrseite der Verschuldung, das sind eben die Forderungen, die Finanzvermögen, dass sie sich auf die öffentlichen Schulden jetzt konzentriert haben. Nicht dadurch, dass die öffentliche Hand die Banken rausgehauen hat aus ihrer Bredouille, sich selber dabei hat verschulden müssen und jetzt diese großen Schwierigkeiten bestehen. Und wenn sich Staaten verschulden und in einer Krise sich befinden, dann sind immer auch die Währungen betroffen, sodass wir es jetzt mit einer Währungskrise zu tun haben. Und das große Problem besteht darin, dann ist es vielleicht sinnvoll, mal die 70 Jahre zurückzublicken in die 30er Jahre. Nicht, da ist das in ähnlicher Weise gelaufen. Erst war es also eine private Finanzkrise, dann waren die, ist das Währungssystem zusammengebrochen, das damalige, nicht mit der, mit der Nicht-Konvertibilität des Pfund Sterling im Jahre 1931 ist das passiert. Nicht, dann ist der ganze Welthandel zusammengebrochen, der Weltmarkt ist zusammengebrochen. Ja, und was machen Industrieländer, wenn der Weltmarkt zusammenbricht? Nicht, sie holen sich dann die Rohstoffe, die sie benötigen, dann mit Gewalt. Und das war die Strategie dann der Deutschen, der Japaner, auch der Italiener. Die Briten hatten ein Kolonialreich und konnten sich darauf zurückziehen, die Franzosen auch. Aber die Deutschen waren dann eben mit ihrer Aggressivität auch ökonomisch unterfüttert. Das ist das große Problem. Und Ordnung ist wieder erst eingekehrt, oder Ruhe, wenn man auch so will, 1944 und dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Währungssystem von Bretton Woods. Das heißt, das waren 15 Jahre von 1929 bis 1944 eines Durcheinander, aber Jahre mit Faschismus und den ganzen Verbrechen, die damit zusammenhingen, und eben einem gewaltigen Weltkrieg. Und diese Dimension der Krise müssen wir, glaube ich, wirklich sehr ernst nehmen, damit wir eben alles tun, um so etwas oder etwas in heutigen Tagen Vergleichbares oder auch Unvergleichbares zu verhindern. Das ist die Dimension, und um die es auch geht, die wir also vor Augen haben müssen, die auch bedeutet, dass man hier auch entsprechend sich politisch wappnen muss.
Nachdem ich sehr viele Fragen gesehen habe, schlage ich vor, dass wir Fragen sammeln, vielleicht drei sammeln, drei Fragen sammeln, und dann würde ich gleichzeitig bitten, die Fragen kurz und präzise zu stellen, vielleicht auch zu sagen, an wen sich die Frage richtet, und dann Sie würde bitten, möglichst kurze Antworten darauf zu geben. Hier, hier und hier bitte, Sie drei. Also wenn Sie bitte, ja, die erste Frage. Also aber als, kurz bitte.
Ja, ich stelle als Pädagoge die Frage, ich habe so das Gefühl, es geht um das Erreichen einer kritischen Masse, damit sich das Projekt oder die Idee, die eigentlich ja, glaube ich, 100% befürworten, durchsetzen kann. Und die Frage ist, wenn jetzt wirklich 100% der Leute sagen, ja, wir machen wirklich mit, und dann könnte man den Schneeballeffekt erreichen. Jeder persönlich könnte das auswetteln. Das wäre meiner Meinung nach wirklich die einzige realistische Möglichkeit, dass wirklich jeder sagt, ich mache wirklich mit, ich mache es nicht mit dem Kopf, sondern auch mit der Hand, mit dem Herzen.
Sie und Mann noch.
Was würde passieren, wenn die Staaten sich einigen würden, eine Weltwährung einzuführen?
Und da war noch eine dritte Frage auf der Seite.
Ja. Also meines Erachtens fehlt in der Analyse zwei Punkte. Und die möchte ich gerne.
An wen richtet sich die Frage bitte?
An beide.
An beide, gut.
Also meines Erachtens fehlt in dieser Analyse erstens der Kapitalismus. Kapitalismus ist auf dieser Erde noch nie eingeführt worden. Der Adam Smith hat von eine
bitte als Frage stellen, bitte. Also keine, kein Referat.
Ja. Aber man muss das Sachverhalt darstellen, um das zu beantworten. Adam Smith hat gesagt, es braucht 1000 Firmen in einem Markt, die so klein sind, die überhaupt keinen Einfluss haben auf das Geschehen, dass sie die Menge und der Preis nicht bestimmen können. Dass alle diese Teilnehmer genauso viel Information haben, um zu handeln. Okay? Und wenn man das jetzt gegenüber einer Studie von der ETH von Herbst 2011 darstellen, wo sie feststellen, dass 144 Unternehmen, 47, vielen Dank, 147 Unternehmen über 40% von Weltsozialprodukt, also vom Welteinkommen letztes Jahr es kontrolliert haben, dann können wir nicht über freie Marktwirtschaft oder Kapitalismus reden. Wir können nur über Oligarchismus können wir reden. Das ist der erste Punkt.
Gut, danke. Sie haben die Frage gestellt.
Das war der erste Punkt. Ja. Ich habe zwei Lücken in der Analyse. Zwei Lücken in der Analyse.
Ja, aber ich wollte kein Co-Referat, sondern eine Frage eigentlich.
Die erste habe ich verstanden.
Ja, bitte.
Genau, also es ist eine sehr häufige Zugangsweise zu sagen, wir haben ja gar keinen Wettbewerb jetzt und wir haben gar keine Marktwirtschaft und wir haben jetzt eine totale Vermachtung der Märkte. Und Oligopol, ich kann leider nicht gleichzeitig ins Mikrofon, ich kann das Mikrofon abnehmen und das Glas umwerfen und zu Ihnen schauen gleichzeitig. Drei, genau. Das teilen wir alle vollkommen und das ist, habe auch schon kurz angedeutet, weil ich nicht aufgrund der Zeit näher darauf eingehen konnte, dass wir derzeit keine Marktwirtschaft haben, dass das, was unter EU-Binnenmarkt, Finanzbinnenmarkt angeblich errichtet wurde, jetzt sich als etwas ganz anderes entpuppt hat. Vielleicht ist es noch am ehesten beschreibbar mit einem staatlich subventionierten Monopolkapitalismus oder Oligopolkapitalismus, ist auch eben, aber dann ist ja Kapitalismus auch das Gegenteil von Marktwirtschaft, weil das Kapital strebt immer zum Monopol, das hat auch schon der Karl Marx gesagt, und ein Klaus Reidel, der hier vielleicht etwas weniger anrüchig ist als der Karl Marx, hat auch gesagt, kein Unternehmen ist am Wettbewerb interessiert, hat er wörtlich gesagt, weil natürlich nur wenn man dem Bild des Unternehmens folgt, dass das Bestreben eines Unternehmens ist, den eigenen Nutzen inklusive Finanzgewinn zu maximieren auf Kosten anderer. Ja? Nur dann ist man natürlich nicht an Wettbewerb interessiert. Und das ist aber die Definition von Kapitalismus. Aber ich glaube, wenn wir den perfekten Wettbewerb hätten, nämlich einen Markt mit 1000 Unternehmen, wo dann die Gewinnspanne logischerweise gegen Null sinkt, das steht auch in den Lehrbüchern so drinnen, in der, genau, und das ist auch für mich, aber ist das, für mich ist das Dystopie und ein Albtraum. Weil wenn, stellen, vielleicht sind auch ein paar Unternehmer, Unternehmerinnen hier, angenommen, sie sind in einem Markt mit 1000 Teilnehmenden, wo niemand mehr einen Gewinn macht, dann pfeifen alle aus dem letzten Loch, jeden Tag können sie in Konkurs gehen, das, schlimmstenfalls gehen alle 1000 gleichzeitig bankrott. Also das ist aus meiner Sicht eine... Ja, weil sie sich nicht bekriegen, sondern relativ gut aufgeteilte Branchen haben. Ja, ich finde es nicht gut, dass der perfekte Markt die Vision ist, sondern dass die Kooperation zwischen den 1000 Friseuren, dann können sie alle in Ruhe leben. Zum Teil machen sie das auch. Ich kann Ihnen von Friseuren in der Gemeinwohlökonomie berichten, wie sie Maßnahmen setzen, dass sie eben nicht gegen die anderen agieren, sondern für die eigenen Leute und für ein friedliches Zusammenleben. Jetzt bin ich aber viel zu lang geworden, weil ich spontan war. Die Weltwährung ist, glaube ich, nicht die Lösung, wenn dann eine Welthandelswährung als komplementäre Währung, weil wenn wir eine Weltwährung hätten, die gleiche Währung für alle, dann hätten wir das gleiche Problem, in dem der Euro jetzt gefangen ist, nämlich dass es keine nationalstaatliche Flexibilität mehr in der Wirtschaftspolitik ist. Wenn die Griechen sozusagen real aufwerten können, real abwerten, können sie nicht abwerten, dann würde das auf der ganzen Welt sich in noch einem viel größeren Ausmaß wiederholen. Deshalb wäre die Lösung eine Welthandelswährung, in der der internationale Handel abgewickelt wird. Aber wenn sich zum Beispiel die griechischen Produkte verteuern, dass dann Griechenland abwerten kann, das war der Vorschlag von John Maynard Keynes. Vielleicht hat das Elmar Altvater ohnehin in seinem einleitenden Statement gesagt. Zum demokratischen Schneeballeffekt könnte ich noch jetzt etwas sagen oder später?
Später.
So was darf man natürlich nie fragen auf einem Podium.
Weitere Fragen? Da waren hier, ja, bitte. Eins, zwei und da waren noch, ja? Nicht? Auf der Seite? Drei, bitte.
Ja, also mein Teilwiderspruch mal in eine Frage gekleidet. wo kommen denn die Regeln des Wirtschaftens her? War das eine dumme Idee von irgendjemandem? Ich behaupte, das entspringt wirklich einer egoistischen menschlichen Natur. Also mir ist das zu idealistisch an der Stelle. Ich glaube, Leben ist im Kern etwas Expansives und auf die menschliche Psyche übertragen erscheint das unter anderem in Form der Gier. Und wenn du diesen Gegner unterschätzt, dann wird das Ganze scheitern. Ja? Und die Frage ist wirklich auch, wo gelingen denn Beziehungen? Also ich versuche mich im Hauptberuf als Psychotherapeut und ich kann nur sagen, dieses idealistische Beziehungsbild sehe ich da gar nicht. 50% der Ehen scheitern, nicht? Obwohl da keine Wirtschaftsregeln erstmal primär eine Rolle spielen. Und,
Missbrauch, Gewalt.
Es ist eine Vielfalt von Egoismen und von evolutionspsychologischen Dispositionen aus dem Affenhirn, aus dem Primatenhirn, was wir alle im Gepäck haben, nicht, was sich dort sehr störend auswirkt.
Sind Sie auch Biologe?
Und auch in Betrieben, in Unternehmen, was wird dort gestritten, gekeift, was gibt es da für Grabenkämpfe, wo gelingen denn Beziehungen? Nicht? Und der Joachim Bauer, das ist ein eitler Schwätzer, der hat nichts verstanden.
Danke. Sie bitte.
Ich habe eine Frage an Herrn Felder. Ja. Für mich stellt sich die Frage, wie messen Sie dieses Gemeinwohl, die Gemeinwohlbilanz? Sind das Institutionen, die da entstehen sollen, wie zum Beispiel die Inselzertifizierung, dass das dann die Funktion übernimmt, oder wie schaut das dann aus?
Und dritte Frage.
Nachdem es in Österreich keine Gemeinschaftsbank gibt oder Genossenschaftsbank gibt, würde mich sehr interessieren, dass Sie das Modell ganz kurz anführen oder sagen, wie weit es in Österreich schon gediehen ist, bitte.
Ja, bei alle drei Fragen richten sich eigentlich an Sie, Herr Felber. Ja.
Diesmal versuche ich es nicht interaktiv und dadurch kürzer zu machen.
Also zum Menschenbild.
Und auch die historische Gewachsenheit der Regeln. Also die Regeln, die wir heute haben, sind eben nicht so, dass es eine einmalige demokratische, einen Konvent gab und sagt, das sind jetzt die Spielregeln für die Wirtschaft, sondern die sind gewachsen ohne größere Reflexion und haben dadurch jetzt auch ein System ergeben, das permanent verändert wurde. Ein kleines Beispiel, und vielleicht ergänzt dann der Elmar Alfert, weil er natürlich ein viel umfangreiches, auch historisches Wissen hat, aber am Beginn der Aktiengesellschaften gab es keine Haftungsbeschränkung. Und die Eigentümer und Eigentümerinnen der Aktiengesellschaften haben mit ihrem gesamten Hab und Gut, mit ihrem Privatvermögen gehaftet. Das heißt, es hat damals keine Eigenkapitalquoten für Banken gebraucht, weil das Eigenkapital der Banken war das gesamte persönliche Vermögen ihrer Aktionäre. Und dann hätte das nicht passieren können, was heute passiert ist, nämlich, dass die Banken plötzlich das Geld von den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen brauchen. Warum hat sich das vor 150 Jahren ausgehend von den USA und Großbritannien geändert? Weil eben der Egoismus immer mehr zum System geworden ist, ausgehend von Adam Smith und Bernard de Mondeville vor ihm. Die haben das sozusagen als Innovation eingebracht. Das ist ja eigentlich doch gut, wenn jeder sein Eigeninteresse verfolgt, weil dann am Ende des Abends eben alle was davon haben. Und so hat sich dieser Egoismus, der bei Smith noch für den kleinen Bäcker, für den kleinen Brauer, für den kleinen Metzger, da war ja der unternehmensgründende Person, die darin arbeitende Person, die das Unternehmen besitzende Person, das war ja eine Personalunion. Und das hat ja nichts zu tun mit einer transnationalen Aktiengesellschaft, wo sich das vollkommen ausdifferenziert und schon gar nicht mit einem milliardenschweren Finanz- oder Investmentfonds. Wenn wir jetzt das Diktum von Adam Smith, unsere tägliche Mahlzeit, das allgemeine Wohl, erwarten wir davon, dass ein Hedgefonds und ein transnationaler Konzern seinen Eigennutz maximiert, da in die Gegenwart übersetzen, dann spätestens bemerken wir, dass das eigentlich doch nicht die kluge Formel war und eine Hoffnung, die sich eben nicht erfüllt. Auch wenn sie vielleicht damals beim kleinen Einzelhandelskaufmann oder bei den kleinen Wirtschaftstreibenden, die ja sozial noch total stark in ein ethisches, zutiefst religiöses, kulturelles Umfeld eingebettet waren und deshalb sich eben gar nicht regelkonform, was ihnen der Kapitalismus dann immer mehr erlaubt hat, verhalten hat, sondern in dem Maße, in dem die zu immer größeren und mächtigeren Unternehmen, die dann immer mehr die monetären Rechnungen gestellt haben, sind sie draufgekommen, dass sie eigentlich dieses Gesetz ein bisschen und jenes Gesetz ein bisschen, und so hat sich das im Laufe der Geschichte zu einem eigentlich immer größeren Unrechtssystem entwickelt, wurde aber nie einmalig über einen demokratischen Schöpfungsakt instituiert. Und das genau ist ja der Vorschlag von uns, dass wir uns das, was wir jetzt da als Regeln für die Wirtschaft haben, dass wir uns das erste Mal bewusst machen, was sind denn das überhaupt, was sind denn überhaupt die 10 wichtigsten rechtlichen Regeln, die das Wirtschaftsgeschehen lenken. Und sind das überhaupt die, die wir wollen? Und stehen die überhaupt in Einklang mit den Werten, die wir haben? Oder wären das nicht ganz andere und müssten wir das sozusagen nicht? Und das ist sozusagen auch, also eigentlich ist das meine wichtigste Antwort an den Elmar.
Die Frage nach der Gemeinwohlbilanz war noch.
Ja, aber ich denke, das ist, das ist so wichtig jetzt, da, weil selbst wenn wir, jetzt da 20.000 Biobauern vor die Konzernzentrale von Monsanto gehen und dort so lange protestieren, bis was? Ja? Selbst wenn Monsanto dann zusperren würde, dann macht daneben Syngenta auf. Das heißt, schlussendlich brauchen wir andere gesetzliche Regeln. Schlussendlich muss diese soziale Bewegung, die zum Beispiel aus Kleinbäuerinnen bestehen kann, muss den Vorschlag für ein anderes Rechtssystem machen. Und das, denke ich, ist der entscheidende Konflikt, auf den alles hinausläuft. Demokratie versus Kapital. Und deshalb ist auch eine der ganz wichtigsten, eine der zentralen Strategien der Gemeinwohlökonomie, dass wir diese Wirtschaftskonvente auf der kommunalen Ebene uraufführen. Das ist das entscheidende Strategiemoment der Gemeinwohlgemeinde, dass sie in ihr einen Wirtschaftskonvent organisiert oder organisieren lässt und dort findet die Bevölkerung heraus, was sind eigentlich die 10 wichtigsten Regeln, nach denen wir denken, dass die Wirtschaft gestaltet sein sollte. Und hier wird dann schlussendlich, das kann ich jetzt in der Kürze nicht vorhersagen, aber hier wird schlussendlich der finale Zielkonflikt zwischen dem Kapital als höchstem Wert und der Demokratie als höchster Wert wird hier zutage treten. Die Gemeinwohlbilanz wird in einem ganz, ganz normalen Audit extern geprüft. Vielleicht, weil die Zeit sonst nicht reicht. Die Finanzbilanz wird unternehmensintern erstellt, unternehmensintern kontrolliert, Revision und Controlling. Und dann wird sie extern bestätigt von der Wirtschaftsprüfung. Das ist ein privater Beruf, da gibt es eine eigene Interessenvertretung, Zertifizierung, eine gesetzliche Grundlage. Und dann kommt der Staat. Also das ist eine rechtsstaatliche Regulierung. Und die Gemeinwohlökonomie wäre viel einfacher, weil sie würde intern erstellt im Unternehmen, sie würde intern kontrolliert und dann extern auditiert. Diese Auditoren, die gibt es schon und dann ist Schluss. Den Staat braucht es nicht. Es braucht keine Regulierung, es braucht keine Behörden, weil in dem Moment, wo das Testat steht, hat das Unternehmen automatisch einen Anspruch auf eine bestimmte Steuerklasse, bestimmten Zolltarif, bestimmte Kreditkondition oder eben der öffentliche Einkäufer schaut eben zuerst auf die Gemeinwohlbilanz und dann auf den Preis. Aber von daher wäre das erstens ein sehr ähnliches Verfahren wie das, was wir heute haben. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine gesetzliche Kammer für Gemeinwohlauditorinnen, damit es da klare Standards, Transparenz und Missbrauchsvermeidung gibt. Da könnte ich auch das ist die größte wirkliche Gefahr. Können die Gemeinwohlauditorinnen erfolgreich bestochen werden und korrumpiert werden? Aber da machen wir uns ganz, ganz viele Gedanken. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil Sie schwitzen schon. Aber
Sie haben ja noch eine Frage zu beantworten.
Aber heute soll ja aber das nur, was noch eine Frage?
Ja, es war noch die dritte Frage.
Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Sie haben ja so viele Klienten, weil die Wirtschaft, die Ärzte und die Psychotherapeuten reparieren den Schaden, den die Wirtschaft anrichtet, weil in der Wirtschaft egoistische und asoziale Werte belohnt werden. Jetzt setzen sie sich natürlich in den Beziehungen fort und das reparieren die Psychotherapeutinnen. Also ich habe, und das Missverständnis war, dass ich ja nicht gesagt habe, in der Beziehung ist heile Welt. Ich habe sogar extra betont, in der Beziehung ist nicht heile Welt. Ich komme aus einer katholischen Umgebung, ich weiß, wovon ich spreche. Missbrauch und Gewalt haben sie noch nicht, das habe ich alles erlebt. Sondern ich habe gesagt, was wir anstreben. Und das ist sozusagen der Punkt, das, was wir anstreben, das soll auch belohnt werden. Und ich habe nicht gesagt, dass es heute so ist.
Wollen Sie was noch? Ja, vielleicht ganz kurz. Ja. Also das Audit, das fiel mir natürlich sofort ein. Es gibt ja diese Auditverfahren bereits und die sind ja auch vorgeschlagen worden von der Bewegung gegen die Schuldenkrise. In Griechenland gibt es also ein Schuldenaudit. In Lateinamerika hat es dies also gegeben und gibt es immer noch, weil ja die Schulden, die gemacht worden sind von Regierungen, nicht immer legitim anerkannt werden von der Bevölkerung. In Lateinamerika war es klar, wenn die Militärs Militärgüter importierten und diese mit bezahlten, indem sie Schulden gemacht haben, um diese Militärgüter dann zu nutzen, um die eigene Bevölkerung damit zu drangsalieren, dann ist das nicht legitim und wird als solches nicht akzeptiert. Und in Griechenland ist es auch ähnlich. Und dann stellt sich natürlich Olympischen Spiele beispielsweise, die durch einen großen Beitrag zu der Verschuldung Griechenlands geleistet haben, wo also ganz die großen Firmen in Deutschland, Siemens beispielsweise, aber auch andere daran verdient haben. Und ist das legitim, jetzt dem griechischen Volk die Folgen dieser Verschuldung aufzulasten und den Lebensstandard abzusenken? Auch da gibt es Auditverfahren und diese Audits müssen irgendwie durchgesetzt werden. Und das sind immer harte Kämpfe. Wenn also ein Audit zustande kommt, ohne dass diese Kämpfe dazu notwendig sind, Dann kann man von vornherein, ob Korruption dabei eine Rolle spielt oder nicht, kann man wirklich sehr skeptisch sein, ob das überhaupt was bringen kann. Denn Audit heißt immer auch, dass man irgendjemandem dann auch an die Pelle gehen muss. Und das wird Widerstand hervorrufen und den muss man selbstverständlich dann auch versuchen zu überwinden. Und das ist also auch nur mit politischer und sozialer Macht, mit sozialen Bewegungen zu leisten. Das ist das Erste. Ein Zweites, was ich noch kurz andeuten wollte. Wir reden immer über Alternativen, wir reden über Weltwährung und dergleichen mehr und wir haben noch nicht ein einziges Mal überlegt, ist das denn überhaupt ein Problem, das wir allein lösen können, ohne jetzt innerhalb der Weltwirtschaft, und dazu gehört zum Beispiel China, dazu gehören Indien, dazu gehören die lateinamerikanischen Länder, ohne uns mal zu überlegen, welche Rolle die dabei eigentlich spielen und welches deren Interessen eigentlich sind. Und ob die einfach kompatibel sind mit den Interessen, die wir da einbringen. Also wir müssen schon... Einerseits, selbstverständlich stimme ich dir auch zu, die lokale Dimension sehen, ganz klar. Wir müssen aber wissen, dass diese lokalen Ebenen natürlich innerhalb des globalen Systems verknüpft werden müssen. Und daher, dass die Funktionsweise dieses globalen Systems eine ganz entscheidende Rolle für all diese Alternativen spielen dürfte.
Vielleicht noch eine letzte Fragerunde. Gibt es noch Fragen? Sie waren, aber wenn es noch eine gibt, wenn Sie, okay, Sie bitte und dann Sie noch und dann, ja, bitte. Ja, und die wird noch beantwortet, ja, ja.
Wenn es den Einzelnen betrifft, ist immer eine persönliche Spaltung dabei, Persönlichkeitsspaltung. Weil, wenn ich drüber rede, hört es sich anders an, wie wenn ich was umsetze. Und ich fürchte, Ihre Vorstellung wird sich nicht verwirklichen.
Danke. Und dann noch eine letzte Frage von der linken Seite. Einfach eine kurze Frage.
Die Geldmenge, von wo kommt das Geld? Von wo kommt das Geld?
Ja, okay, das war die Frage.
Aus dem Nix.
Von wo kommt das Geld?
Griechenland bezahlt jetzt 22% Schulden. Wie kann ein Land aus das kommen? Und aus jedem Rettungspaket verdient der Internationale Währungsfonds und die Europäische Zentralbank. Die Retter sind im Ertrinken beteiligt. Sie wollen Griechenland nicht retten, sie wollen Spanien nicht retten, sie wollen Portugal nicht retten, sie wollen die größte Krise, was es jemals in Europa gegeben hat, um eine europäische Zentralwirtschaft einzuführen, die Europäische Sowjetische Union. Und werden auch eine Weltwährung. Und dann sind wir alle ausgeliefert. Die Souveränität ist jetzt.
Danke. Danke. Die Frage haben wir verstanden. Danke.
Das ist das Schlusswort.
Das lasse ich Ihnen über, wenn das beantworten lässt.
Nee, darauf kann man keine Antwort geben. Das verschlägt einem die Sprache. Nein, das geht nicht.
Die zweite Frage war eigentlich ein Statement. Bleibt eigentlich noch. Wollen Sie noch trotzdem noch was sagen?
Es wäre ganz gut, der Herr, der hatte vor allen Dingen eine Frage gehabt an dich.
Das war keine Frage. Ja. Magst du nachher noch ein Schlusswort haben? Ich finde das Zweite ganz wichtig, dass woher kommt das Geld? Das Geld kommt zum Teil von der Zentralbank, die hat das Recht, Geld zu schöpfen. Die privaten Banken haben das per Gesetz nicht, aber sie tun es. Und das ist eine ganz wichtige Antwort. Das Geld wird sowohl von der Zentralbank geschöpft, als auch von den privaten Banken geschöpft. Wer sich mit diesem Thema befassen will, es ist kein leichtes Thema, das schicke ich voraus, aber ich denke, die beste Erhellung zu diesem Thema hat Josef Huber gebracht. Monetäre Modernisierung ist ein Ja, du, dann mach, nimm du das Schlusswort und sag noch was.
Also woher kommt das Geld?
Herr daher nicht.
Daher nicht. Also,
also der Huber, der hat nicht so viel Geld. Das, ja.
Wie gehen wir vor? Also ich sage vielleicht meinen Vorschlag und der Elmar kriegt dann das Schlusswort, oder? Dann hast du, oder gleich.
Ja, aber es, ja.
Also ich kann der Theorie des Vollgeldes und dem Vorschlag des Vollgeldes von Josef Huber folgen. Das sagt jetzt, das ist nur die Zusammenfassung, dass den privaten Geschäftsbanken das Recht auf Geldschöpfung entzogen werden soll und die Zentralbank das Monopol, das ausschließliche Recht auf Geldschöpfung erhalten soll. Dann könnten folgende weitere Reformschritte stattfinden, dass zum Beispiel die Staatsverschuldung über die Zentralbank funktioniert. Die Zentralbank könnte zum Beispiel dem Staat Kredite geben zu 0% Zinsen, also unverzinst, im Ausmaß von zum Beispiel 50-60% der Wirtschaftsleistung. In Österreich hätten wir dadurch um 8,5 Milliarden Euro Zinszahlungen weniger. Auch das Wachstum der Geldmenge in denjenigen Jahren, wo die Geldmenge wächst, könnte auch anstatt als günstige Kredite an die Geschäftsbanken als direktes Geschenk an den Staat gehen. Das wäre Geldmenge neutral und es wären weitere 6 Milliarden Euro pro Jahr in das öffentliche Budget, sind wir schon bei 14 Milliarden. Das ist natürlich für ein Schlusswort eine steile Vorlage, aber in den Büchern können Sie das in aller Seelenruhe nachlesen, beziehungsweise der Herr Elmar sagt jetzt eh noch was dazu. Zu der Frage an mich, Heuchelei würde ich bezeichnen, wenn die Menschen hier im Saal zu demokratischer Bank und Gemeinwohlökonomie nicken und dann zu Hause ihren Kindern, Ehemännern und Freundinnen erzählen, das ist ja so ein Blödsinn, was der Föber da sagt. Ich finde es nicht als Heuchelei, wenn die Menschen hier nicken, aber dann morgen noch nicht beitreten, sondern das ist die klassische kognitive Dissonanz zwischen dem, sie wollen es, aber sie tun es noch nicht. Und ich bin persönlich schon sehr zufrieden, wenn von 100 hier, die heute schon wollen, 5 auch dann schon tun. Sie werden nicht alle gleichzeitig tun, vielleicht tun 25, habe ich auch schon oft erlebt. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass jeden Tag ein paar mehr tun. Bei der Demokratischen Bank tun jetzt 4.000 mit, in dem Sinn, dass sie sich aktiv Informationen besorgen. Es haben über 1.000 Menschen schon sich die Beteiligung am Gründungskapital zugesagt. Deshalb haben wir ein zugesagtes Gründungskapital von 1,5 Millionen Euro, obwohl wir noch nicht einmal das Gründungskapital-Sammelkonto eröffnet haben. Also dann wird es erst so richtig losgehen. Ganz kurz ist ja die Bank schon vorgestellt worden. Sie beschränkt sich auf die Kernaufgaben, auf die 3 Kernaufgaben der Bank. Sie wird keine Gewinne an die Eigentümerinnen ausschütten. Das ist das erste Gemeinwohlkriterium. Sie wird die Menschen einladen, aus dem Zinssystem auszusteigen. Und sie wird die geringen Überschüsse, die sie erwirtschaftet, für Gemeinwohlprojekte wie eine Sparkasse zur Verfügung stellen. Und ganz wichtig, sie wird alle Investitionsvorhaben auf ihren Gemeinwohlmehrwert prüfen. Und das ist der nahtlose Übergang zur Gemeinwohlökonomie. Wenn die Gemeinwohlbilanz gut ist, kriegt das Unternehmen einen günstigeren Kredit. Und wenn sie aber verbesserungsfähig ist, die Gemeinwohlbilanz, dann ist der Kredit eben teurer. So wirken die zusammen. Und das wäre eh schon mein Schlussappell. Sie können sowohl bei der Demokratischen Bank als auch bei der Gemeinwohlökonomie mitmachen und sich damit dem Verdacht der Heuchelei eigenverantwortlich entziehen. Genau. Aber
eine Frage ist noch unbeantwortet geblieben, nämlich die von dir, gell?
Nein, ist schon mit der Bank.
Ja. Könntest du noch einmal stellen vielleicht?
Als erst.
Nein, passt. Okay.
Ich dann. Ich habe das jetzt. Welche Frage war das noch? Die noch nicht beantwortet.
Über den Stand der Bankgründung in
Österreich. Wir reichen im. Entschuldigung.
Ja, der Stand ganz ist kurz. Ja.
Ein Satz. Wir reichen, wie es aussieht, jetzt da im Sommer bei der Finanzmarktaufsicht ein. Haben dann alle Zutaten gesammelt. Und je nachdem, wie lange dann die Finanzmarktaufsicht für die Genehmigung braucht, werden wir dann irgendwann im Laufe des Jahres 2013 den Betrieb aufnehmen. Mit einer Filiale in Wien für den Beginn und 2 Repräsentanzen in den Bundesländern. Nicht Filialen, das wäre zu teuer für den Beginn, aber irgendeine Form der Repräsentanz ist auch für Vorarlberg angedacht, weil es hier eine relativ starke Regionalgruppe gibt. Das heißt, für weitere Fragen können Sie sich eben auch an die Regionalgruppe wenden. Haben Sie das alle gehört?
Nein.
Die nächste Sitzung ist am 30. Jänner in Patschuns, der Regionalgruppe Demokratische Bank Vorarlberg. Sie Menschen, die Interesse haben, können sich wenden an Sie. Wir wollen vielleicht. Nein? Passiv ist ein aktives. Ja, aber auf der Website demokratische-bank.at. Oder ist jemand von den Aktiven hier, die auch als Ansprechpersonen dienen? Oder ist das beim Infotisch auch die Demokratische Bank dabei?
Infotisch und Vorarlberg@demokratische-bank.at.
stehst du auch? Infotisch draußen. Und Sonja ist auch dran. Okay.
Gut, Herr Altvater, Sie haben das Schluss.
Ja, gut, also ich möchte jetzt kein Haar in der Suppe finden und hier präsentieren. Aber ich glaube, man sollte mit so einer demokratischen Bank ein bisschen vorsichtig sein. Das kann man machen und das ist sicherlich sinnvoll, aber man sollte das nicht als Alternative verkaufen. Und eine Bank kann eigentlich gar nicht demokratisch sein, weil Demokratie heißt, dass also ein Mensch eine Stimme, das ist die Gleichheit und da spielt Geld absolut keine Rolle. Bei einer Bank spielt immer Geld eine Rolle. Und dabei haben dann diejenigen, die mehr Geld in einer Bank deponieren oder die da Einfluss haben, haben dann mehr zu sagen als diejenigen, die weniger Geld haben. Vielleicht ist es nicht so beabsichtigt, aber es wird so sein. Geld ist das undemokratischste Medium, das man sich überhaupt vorstellen kann. Deswegen sind die Neoliberalen ja auch so dafür, für eine Dollar-Stimmzettel-Demokratie. Nicht diejenigen, die also Dollar zur Verfügung haben, also Kaufkraft ausgeben können, monetäre Kaufkraft, die bestimmen dann mit, was also nicht nur gekauft wird, sondern was dann auch produziert wird, damit es verkauft werden kann. Das ist die Vorstellungswelt von Leuten wie Samuelson und anderen, die das also seit Jahrzehnten auch in den Volkswirtschaftskursen dann eben weitergeben an die Studierenden. Und das ist bei einer Bank natürlich nicht anders, denn auch die basiert auf Geld. Also man kann das machen, man sollte aber zu sich selber ehrlich sein. Und diese Ehrlichkeit bekommt man nur dadurch, dass man also auch sehr genau analysiert, etwa was es mit dem Geld auf sich hat. Und da spielt natürlich die Frage, die gestellt worden ist, wo kommt das Geld her, eine ganz zentrale Rolle. Es kommt natürlich direkt aus dem Geschäftsleben. Immer wenn ein Tausch durchgeführt wird, ist Geld im Spiel, ob das nun ein Euro ist oder ob das eine Erdnuss ist oder die berühmte Kaurimuschel, das ist völlig egal. Das ist dann Geld und hat die Funktion von Geld. Aber das ist nur im Austausch. Und dieses Geld kann sich verselbstständigen und dann dient es vielleicht als Kredit. Und dann entsteht ein Kreditsystem, ein Finanzsystem. Und dann kommen all diese Verselbstständigungen hinein, die uns diese Finanzkrise beschert haben. Und dann muss man an die Regulation der ganzen Geschichte herangehen. Und zu der Regulation kann auch gehören, dass man also Genossenschaftsbanken beispielsweise fördert. Besonders fördert. Das kann man natürlich machen. Man kann das durch gesetzliche Erleichterungen tun, aber man darf das nicht so tun, dass dadurch also die Stabilität des Geldes gefährdet wird. Also da sind dann sehr schwierige Regulationsaufgaben dann zu bewältigen, aber möglich ist das auf jeden Fall. Und was die Geldschöpfung anbelangt, das ist vollkommen klar, Geldschöpfung ist nur möglich in einem zweistufigen Bankensystem. Eine Zentralbank, die das Geldausgabemonopol hat und Geschäftsbanken, die mit diesem Geld dann, indem sie es verleihen, eine Geldschöpfungspyramide einsetzen. Immer wenn ich private Banken habe und wenn ich brauche ich eine Zentralbank, wenn nicht das Gold die Wertsicherung des Geldes darstellt und interessanterweise, das wissen die meisten gar nicht, gibt es Zentralbanken ja auch erst seitdem es den Goldstandard nicht mehr gibt. Die Deutsche Reichsbank ist 1871 gegründet worden, im Übrigen auf dem Goldschatz basierend, der in dem Deutsch-Französischen Krieg geklaut worden ist von den Deutschen. Das ist einfach so. Und in den USA ist auch das Zentralbanksystem eigentlich erst in der Weltwirtschaftskrise entstanden als Antwort darauf, als die vom Goldstandard, die man sich abkehren musste und Gold nicht mehr die Rolle spielte, wie es zuvor gespielt hatte. Wenn man Gold braucht, braucht man keine Zentralbank. Wenn man aber Papiergeld hat, braucht man eine Zentralbank und dann hat man dieses zweistufige Bankensystem und da kann man jetzt nicht auf einmal sagen, wir machen keine Geldschöpfung mehr. Das geht einfach nicht. Da muss man zurück zum Goldstandard. Und dann möchte ich wissen, wie das funktionieren sollte in einer Weltwirtschaft wie der jetzigen.
Danke. Wenn er will.
Ja, also es war ein ganzes Haarbüschel. Nein, aber nur ein Missverständnis. Ich habe nicht gesagt, die Geldschöpfung abzuschaffen, sondern den privaten Geschäftsbanken die Geldschöpfung zu entziehen. und nur der Zentralbank zu geben.
Das geht nicht. Das ist unmöglich.
Dann gehen wir das vielleicht als Hausaufgabe
genau.
an die Eigenverantwortlichen Wissensbürger und Wissensbürgerinnen, finden Sie heraus, ob es möglich ist, dass die Geldschöpfung nur durch die Zentralbank stattfindet oder ob wir ohne Geld auch leben können.
Ja, danke.
Seit dem Abend des offiziellen Teils angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Altvater, und bei Ihnen, Herr Felber, für Ihre anregenden, informativen, spannenden Referate und Diskussionsbeiträge und vor allem auch für die unerwartet beschwerliche Anreise, die Sie beide hatten. Und ich bedanke mich natürlich auch sehr herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr zahlreiches Erscheinen, für Ihr reges Interesse, für Ihr Ausharren bis zum Schluss. Ich darf vielleicht nochmal auf den Büchertisch draußen verweisen, wo die Bücher der beiden Referenten aufliegen. Ich darf auch noch zum Abschluss auf die nächste Tangentenveranstaltung noch einmal am 3. März hinweisen. Tunguska oder das Ende der Natur. Michael Hampe wird darüber sprechen. Vielen Dank und einen guten, schönen Abend noch.